Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie aus der tibetischen Überlieferung
die Kultivierungsgeschichte von Buddha Milarepa, Teil 4, Abschnitt 1. Vor fast einem Jahrtausend gab es im Himalaya einen Kultivierenden namens Milarepa. Er erlangte in nur einem Leben mächtige Tugend und gelangte zur Erleuchtung. Später wurde er bekannt als der Begründer der weißen Sekte des tibetischen Buddhismus. Was bisher geschah? Milarepa hat seine Lehre bei einem Lama im Dorf begonnen. Auf einem Fest, zu dem sein Meister als Ehrengast geladen ist, wird Milarepa, wie die anderen auch, sehr betrunken. Auf dem Heimweg singt er voller Freude. Ohne es zu merken, kehrt er statt in den Tempel heim zu seiner Mutter. Diese wird ohnmächtig vor Wut, da ihr Sohn trotz ihres großen Leidens so fröhlich sein kann. Reuevoll gibt er ihr das Versprechen, tödliche Beschwörungstechniken zu lernen, damit sie endlich Rache nehmen kann. Würde er keinen Erfolg haben, nähme sie sich das Leben. Mit viel Aufwand und Mühen Milarepas tritt endlich das Gewünschte ein und 35 Menschen im Dorf sterben. Doch die Mutter will noch mehr. Hagelstürme sollen die kommende Ernte zerstören. Sie hören nun den vierten Teil der Geschichte, Abschnitt 1. Milarepa erzählte weiter. Der Meister kam zu mir und sagte, »Du hast jetzt die Fähigkeit, Hagel heraufzubeschwören. Aber wir wissen nicht, ob das Getreide in deiner Heimatstadt schon reif ist. Wie hoch ist es jetzt?« Ich dachte eine Weile nach und antwortete, »Es vermag jetzt, eine Perlhalstaube zu verbergen.« Nach 2 Wochen fragte der Meister wieder. Ich antwortete, »Es ist ungefähr so hoch wie junges Rohrglanzgras.« Er sagte, »Es ist immer noch etwas zu früh.« Nach einiger Zeit fragte er wieder, und ich antwortete, »Den Pflanzen wachsen jetzt Ohren.« Der Meister sagte, »Dann ist es jetzt an der Zeit, hinzugehen und den Hagel heraufzubeschwören.« Er schickte mich und einen anderen Schüler, der mich begleiten sollte, verkleidet als Wandermönche, auf die Reise. Die Saaten gediehen außergewöhnlich gut in jenem Jahr. Viele ältere Dorfbewohner sagten, dass sie noch nie eine so gute Ernte gesehen hätten. Das ganze Dorf war sich einig, erst mit der Ernte zu beginnen, wenn alle zusammen ein großes Fest gefeiert hätten. Ich wartete ab. Und kurz vor der Ernte baute ich einen Altar flussaufwärts am Dorfbach. Nachdem ich alle möglichen Materialien für die Beschwörung vorbereitet hatte, begann ich mit den Zauberformeln und rezitierte die Zauberverse mit lauter Stimme. Der Himmel war klar und es war kilometerweit keine einzige Wolke zu sehen. Ich rief laut den Namen des göttlichen Hüters und begann zu erklären, wie die Dorfbewohner meine Familie misshandelt hatten. Dann trommelte ich auf meine Brust und schrie. Es war wirklich unvorstellbar. Plötzlich tauchten dunkle Wolken am Himmel auf. Schicht für Schicht und im Handumdrehen wurden aus ihnen große Wolkentürme, in denen Blitze aufleuchteten und Donner grollte. Riesige Hagelkörner stürzten vom Himmel, eine Welle nach der anderen. Sie schlugen auf das Getreide. Kein einziges Korn blieb stehen. Darauf folgte eine Flut aus den Bergen, die die Ernte fortschwemmte. Als die Dorfbewohner dies sahen, schrien und wehklagten sie. Das Unwetter endete in einem Regensturm. Mein Begleiter und ich gingen in eine nahegelegene Höhle und machten ein Feuer, um uns zu wärmen. Einige Jäger, welche von den Dorfbewohnern geschickt worden waren, um Fleisch für das Erntefest zu besorgen, kamen an der Höhle vorbei. Einer sagte, »Keiner schadet uns so sehr wie Topaga. Er hat so viele Menschen getötet und hat nun den ganzen Weizen ruiniert. Wenn ich ihn erwische, werde ich ihm das Blut auspressen und seine Gallenblase herausschneiden. Doch selbst das wird meine Wut nicht lindern können.« Ein älterer Mann sagte, »Still, sprich nicht so laut. Schau, da drüben kommt Rauch aus der Höhle. Wer ist da drin?« Ein junger Mann erwiderte, »Bestimmt Topaga. Dieser Abschaum hat uns noch nicht entdeckt. Lasst uns noch mehr Leute holen, um ihn zu töten, bevor er unser ganzes Dorf zerstört.« Eilig zogen sie weiter. Als mein Begleiter jemanden unterhalb der Höhle laufen sah, sagte er, »Du kannst zuerst gehen. Ich werde so tun, als wäre ich du und eine Weile mit ihnen spielen.« Wir vereinbarten uns 4 Tage später in einer Herberge zu treffen. Da ich wusste, wie stark und mutig er war, machte ich mir keine Sorgen, ihn allein zurückzulassen. Eigentlich hätte ich gern meine Mutter wiedergesehen, aber ich hatte Angst, dass die Dorfbewohner mich verletzen würden. So verließ ich mein Dorf auf Umwegen. Weil ich auf der Straße von einem wilden Hund ins Bein gebissen wurde, hinkte ich den Rest des Weges und konnte die Herberge nicht rechtzeitig erreichen. Was tat mein Begleiter unterdessen? Nachdem ich an jenem Tag gegangen war, versammelten sich die Dorfbewohner in einer großen Gruppe, um mich zu töten. Mein Begleiter stürmte auf die Männer und Pferde zu und schlug sie auf beiden Seiten nieder. Als die Menge wieder hinter ihm war, rannte er ihnen davon. Bewarfen die Dorfbewohner ihn mit Steinen, so warf er noch größere Steine zurück. Er schrie, »Wenn jemand wagt, mich zu schlagen, werde ich keine Gnade kennen und einen Todesfluch aussprechen. So viele Menschen sind bereits durch mich gestorben. Habt ihr keine Angst vor mir? So eine gute Ernte wurde zu einem Nichts. Ist das nicht genug? Wenn ihr meine Mutter und meine Schwester ab sofort nicht gut behandelt, werde ich einen Geisterteich am Dorfeingang anlegen und einen dämonischen Fluch über den Ausgang sprechen. Ihr alle, die ihr noch am Leben seid, und auch eure Familienmitglieder, werden vernichtet. Ich werde nicht aufhören, bis das ganze Dorf in Schutt und Asche liegt. Habt ihr keine Angst?« Bei diesen Worten erzitterten die Dorfbewohner. Sie sahen sich an, murmelten miteinander, aber keiner wagte hervorzutreten. Zum Schluss schlichen sie einer nach dem anderen zurück ins Dorf. Mein Begleiter kam früher als ich in der Herberge an und fragte den Besitzer nach einem wandernden Mönch. »Er ist nicht hierher gekommen, aber ich denke, er ist in jenem Dorf, in dem das Fest stattfindet. Er scheint auch verwundet zu sein.« So ging mein Begleiter zu dem Fest und fand mich dort. Er fragte, warum ich gestern nicht gekommen sei, und ich erzählte, dass ich einige Tage zuvor, als ich um Essen bettelte, ein paar Mal von einem wilden Hund gebissen wurde. Mir ging es jedoch besser, so dass es keinen Grund gab, sich Sorgen zu machen, und wir zu unserem Meister zurückkehren konnten. Dieser sagte, »Ihr beide habt eine großartige Sache getan.« Wir waren überrascht und fragten, »Wer hat Ihnen davon berichtet?« Der Meister antwortete, »Der himmlische Wächter. Ich habe ihn dorthin geschickt. Er kam am Tag des Vollmondes zurück und erzählte mir davon. Wir waren alle sehr zufrieden.« Nachdem er diese Geschichte beendet hatte, sagte der ehrenwerte Milarepa zu den Schülern, die seiner Dharma-Lehre lauschten, »So habe ich schlechte Taten begangen, um Rache zu verüben.« Rechungpa fragte, »Meister, Sie haben gesagt, zuerst schlechtes Karma, dann gutes Karma erzeugen. Gutes Karma kommt nur vom aufrichtigen Dharma. Verehrter Meister, war es Ihr vorherbestimmtes Schicksal, dass Sie dem aufrichtigen Dharma begegnet sind?« Milarepa sagte, »Ich begann nach und nach, die Sünden des Zaubers und des Hagelschlags zu bereuen. Zu jener Zeit wurde mein Wunsch, das aufrichtige Dharma zu lernen, von Tag zu Tag stärker. Oft wollte ich nicht essen und hatte Schwierigkeiten zu schlafen. Wenn ich ging, wollte ich mich hinsetzen, und wenn ich saß, wollte ich gehen. Ich war unruhig und fühlte mich sehr schuldig wegen meiner falschen Taten. Diese irdische Welt schien mir oft fremd, aber ich wagte nicht auszusprechen, dass ich das aufrichtige Dharma lernen wollte. In meinem Kopf dachte ich oft, werde ich die Gelegenheit haben, hier bei meinem Meister das aufrichtige Dharma zu lernen? Was soll ich tun? Während ich immer wieder darüber nachdachte und mir Sorgen machte, ereignete sich Folgendes. Der Meister hatte einen wohlhabenden Almosenspender, dessen Familie große Besitztümer hatte. Er glaubte inbrünstig an den Meister und half ihm immer respektvoll und unermüdlich. Dieser Almosenspender erkrankte plötzlich schwer und lud den Meister in sein Haus ein, damit er für ihn bete. 3 Tage später kehrte der Meister mit einem blassen Gesicht und gezwungenem Lächeln zurück. Ich fragte ihn, »Meister, warum ist Ihr Gesicht so blass? Warum zwingen Sie sich ständig zu lächeln?« Der Meister seufzte und antwortete, »Nichts auf dieser Welt ist ewig. Mein bester Almosenspender mit dem stärksten Glauben an mich ist letzte Nacht verstorben. Darum denke ich, dass diese Welt ein trauriger Ort ist. Ein alter Kauz wie ich hat Karma erzeugt. Seit meiner Jugend, bis meine Haare weiß wurden, habe ich Zaubersprüche, Beschwörungen und Hagelstürme erwirkt. Obwohl du noch jung bist, hast auch du schon die Sünden der Beschwörungen und des Hagelherbeirufens begangen. Ich fürchte, ich werde in Zukunft für diese schlechten Taten zur Verantwortung gezogen werden.« Ich war verwirrt und fragte ihn, »Ist es möglich, dass der Meister den Lebewesen, die wir getötet haben, hilft, im Tushita-Himmel wiedergeboren zu werden oder die Erlösung zu erlangen?« Der Meister antwortete, »Niemand ist in der Lage, ihnen zu helfen, errettet oder erlöst zu werden. Von nun an werde ich das aufrichtige Dharma kultivieren, und du könntest helfen, meine Jünger zu lehren. Auf diese Weise kann ich dich zum Himmel von Tushita und zur Erlösung führen. Oder du kannst selber das orthodoxe Dharma studieren und mich zum Tushita-Himmel führen und befreit werden. Ich werde dir alles geben, was du brauchst, um das Dharma zu suchen.« Wie froh war ich, das zu hören. Nachdem ich Tag und Nacht darüber nachgedacht hatte, wurde mein Traum nun tatsächlich Wirklichkeit. Also sagte ich sofort zu. »Ich bin bereit, das orthodoxe Dharma zu kultivieren.« Er antwortete, »Du bist noch jung und hast ein fleißiges Herz und einen starken Glauben. Widme dich voll und ganz dem Studium des aufrichtigen Dharma.« Der Meister schickte mich mit einigen Kleidungsstücken von bester Qualität und einem Pferd auf die Reise. Er sagte zu mir, »Rangtong Laga in Sangrong sei ein bekannter Weiser und empfahl mir, von ihm zu lernen. Nachdem ich mich vom Meister und seiner Frau verabschiedet hatte, ging ich nach Zhangrong. Rangtong Lagas Frau und mehrere Schüler sagten, dass er nicht da sei, da er einen anderen Tempel besuche. Ich erzählte ihnen, dass Yungtong Trogyal mich hierher verwiesen habe und erzählte ihnen meine Geschichte. Seine Frau bat einen Lama, mich zu Rangtong Laga zu bringen. Als ich dort ankam, übergab ich die Opfergaben und sagte, ich habe große Sünden begangen. Bitte gewährt mir eure Barmherzigkeit und lehrt mich einen Weg zur Erlösung jenseits der Wiedergeburt. Rangtong Laga antwortete, meine Methode wirkt folgendermaßen. Die Wurzel entspringt einer herausragenden Natur. Der Übergang liegt in einem herausragenden Fortschritt und die Frucht zeigt eine herausragende Offenbarung. Wenn du während des Tages darüber nachdenkst, wirst du es während des Tages erhalten. Wenn du während der Nacht darüber nachdenkst, wirst du es während der Nacht erhalten. Für diejenigen mit einer guten Grundlage und Schicksalsverbindung ist es nicht nötig zu denken. In dem Moment, in dem du das Dharma hörst, wirst du erlöst werden. Ich werde es dich lehren. So machte der Meister das Abhisheka-Ritual für mich und lehrte mich Verse. Damals dachte ich mir, als ich in der Vergangenheit die Beschwörungen lernte, konnte ich den Effekt nach 14 Tagen sehen. Die Hagelsturmfähigkeit benötigte nur 7 Tage. Was dieser Meister mich lehrt, ist viel einfacher. Ganz gleich, ob es Tag oder Nacht ist, solange ich darüber nachdenke, werde ich es erhalten. Und diejenigen mit einer karmischen Schicksalsverbindung müssen nicht einmal denken. Da ich diesem Dharma begegnen konnte, muss ich natürlich eine gute angeborene Qualität haben. So schenkte ich dem Ganzen nicht viel Aufmerksamkeit und machte wenige Fortschritte. Einige Tage später kam Rang Thong Laga zu mir und sagte, »Du hast erwähnt, dass du große Sünden begangen hast. Das ist wahr. Als ich über mein Dharma sprach, habe ich etwas übertrieben. In Wirklichkeit kann ich dir keine Anleitung geben. Bitte geh unverzüglich ins Monasterium Trovolung nach Lodrak und folge Marpa Chöki Lodrö. Er ist ein angesehener Großmeister in der Übersetzung der Schriften ins Tibetische und ein direkter Schüler des indischen Meisters Naropa. Als ein Praktizierender der neuen Mantra-Tradition hat er die hohe geistige Verwirklichung der reinen Sicht erreicht. Außerdem hat er eine Schicksalsverbindung mit dir aus einem früheren Leben. Bitte geh und finde ihn.« Als ich den Namen des Königs der Schriftenübersetzer Marpa hörte, war mein Herz voller Freude und Tränen rannen mir übers Gesicht. In mir wuchsen eine immense Bewunderung und ein beispielloser Glaube. Mit Reiseproviant ausgestattet und einem Brief von Rang Thong Laga begab ich mich auf die Reise. Unterwegs dachte ich immer wieder darüber nach und brannte darauf, den Meister zu treffen. In der Nacht vor meiner Ankunft in Trovolung träumte Meister Marpa von Naropa, wie er Abhisheka für ihn durchführte. Naropa brachte ihm eine Jade Vajra mit etwas Schmutz an der Spitze sowie eine goldene Flasche mit süßem Tau und sagte, bitte reinige die Vajra mit dem Tau und hänge sie hoch oben an dieses große Gebäude. Es wird die Buddhas glücklich machen und die Lebewesen dieser Welt begünstigen. Wenn du das tust, wirst du zwei Dinge erreichen. Mit diesen Worten ging er fort. Den Anweisungen folgend reinigte Marpa die Vajra mit dem Tau und hängte sie hoch oben auf. Die Vajra strahlte plötzlich Licht aus und erhellte die 3000 Welten. Das Licht schien auf die Lebewesen innerhalb der 6 Wege Reinkarnation und entfernte all ihren Schmerz und ihre Traurigkeit. Mit großer Freude fielen alle Lebewesen vor Marpa und dem Gebäude auf die Knie. Unzählige Buddhas, so zahlreich wie die Sandkörner im Fluss Ganges, gaben ebenfalls ihren Segen. Marpa erwachte am Morgen und sein Herz war voller Glückseligkeit. Als er über den Traum nachdachte, kam seine Frau herbeigeeilt und sagte, »Meister, ich hatte letzte Nacht einen Traum. 2 wunderschöne junge Damen aus Odiana, ein Ort in Indien, wo der Vajrayana-Buddhismus oder das geheime Mantra entwickelt wurden, brachten mir eine Jade Vajra mit etwas Schmutz darauf. Sie sagten, es sei eine Anweisung von Naropa, für die Pagode Licht zu öffnen und es auf den Gipfel des Berges zu stellen. Ihr habt es mit dem Tau gesäubert und es auf die Bergspitze getan. Die Pagode strahlte plötzlich helles Licht aus und unzählige kleinere Pagoden sind entstanden. Könntet ihr mir sagen, was dieser Traum bedeutet?« Als der Meister das hörte, wusste er, dass der Traum vollkommen mit seinem Traum übereinstimmte. Und er war sehr froh. Aber er unterdrückte seine Freude und sagte ernsthaft, »Ein Traum ist ein Traum und keine Realität. Ich weiß nicht, was er bedeutet.« Er fuhr fort, »Ich muss heute das Feld pflügen gehen. Kannst du die Vorbereitungen treffen?« Seine Frau sagte, »Wenn ein angesehener Meister wie ihr eine solche Arbeit tut, werden uns die Leute auslachen. Bitte geht nicht.« Aber der Meister hörte nicht darauf und sagte, »Bitte bring mir einen Krug Wein. Ich muss heute einen jungen Gast willkommen heißen.« Dann ging er mit dem Wein und den Werkzeugen auf das Feld. Auf dem Feld angekommen, stellte Marpa den Krug auf den Boden und bedeckte ihn mit einem Hut. Er pflügte das Feld eine Weile und setzte sich dann hin, um eine Pause zu machen und etwas zu trinken. Damals hatte ich fast die Grenze von Lodrak erreicht und fragte nach dem Weg, um Meister Marpa zu treffen, den König der Übersetzungen. Zu meiner Überraschung hatte niemand zuvor von ihm gehört. An einer Kreuzung, von der ich Lodrak sehen konnte, fragte ich wieder jemanden. Er antwortete, »Ich kenne jemanden mit Namen Marpa, aber ich habe keine Ahnung von einem König der Übersetzungen.« »Kannst du mir sagen, wo Lodrak ist?« fragte ich. »Dort drüben, nicht weit von hier«, antwortete er und zeigte auf das Tal vor uns. »Wer lebt dort?« fragte ich. »Marpa«, antwortete er. »Hat er noch andere Namen?« wollte ich wissen. »Manche nennen ihn Marpa und manche nennen ihn Meister Marpa«, antwortete er. So wusste ich, dass das der Meister war, nachdem ich mich so begierig erkundigt hatte. Dann fragte ich, wie ist der Name dieses Berghangs? Dieser Ort wird Hang der Dharma-Verbreitung genannt, war die Antwort. Als ich daran dachte, dass ich den Wohnsitz des Meisters am Hang der Verbreitung des Dharmas finden würde, freute ich mich sehr über diese Schicksalsverbindung. Ich ging weiter und fragte nochmals nach dem Weg. Nach einer Weile kam ich an einer Gruppe von Schafhirten vorbei und fragte wieder. Ein alter Mann meinte, dass er es nicht wisse, aber ein gut gekleidetes, liebenswürdiges Kind antwortete redegewandt. Ich glaube, du sprichst von meinem Vater. Er hat alle unsere Besitztümer im Tausch gegen Gold verkauft und es mit nach Indien genommen. Er hat viele Schriften zurückgebracht. Er hat noch nie zuvor auf den Feldern gearbeitet, aber heute ging er irgendwie dorthin. Das muss der Meister sein, dachte ich. Gleichzeitig fragte ich mich, warum der großartige Meisterübersetzer auf dem Feld arbeitete. Während ich weiterging, dachte ich darüber nach. Plötzlich sah ich einen großen, kräftigen Lama mit großen, hellen Augen, der das Feld am Straßenrand pflügte. Als ich ihn sah, war mein Herz mit unbeschreiblicher Freude erfüllt. Ich war so glücklich, dass ich meine Umgebung vergaß. Nach einer Weile kam ich wieder zu Sinnen. Ich ging zu ihm hin und fragte, »Lebt der Schüler des großen indischen Meisters Narupa, Marpa, der Meisterübersetzer, hier?« Der Lama sah mich lange Zeit sorgfältig von Kopf bis Fuß an und sagte, »Wer bist du? Warum suchst du nach ihm?« Ich antwortete, »Ich bin aus dem Hinterland Tibets und habe große Sünden begangen. Marpa ist wohl bekannt, und ich kam hierher, um das Dharma von ihm zu erlernen.« Der Lama sagte, »Ich werde dich in Kürze zu ihm bringen. Bitte übernimm für mich und pflüge das Feld.« Mit diesen Worten nahm er den Hut, griff nach dem Krug am Boden und nahm einen Schluck Wein. Er schien es wirklich zu genießen. Dann stellte er den Krug hin und ging weg. Nachdem er weggegangen war, nahm ich den Krug und leerte ihn in einem Zug. Dann begann ich, das Feld zu pflügen. Nach einer Weile kam das liebenswürdige Kind, das bei den Hirten gewesen war, und sagte zu mir, »Hey, der Meister bittet dich hereinzukommen.« Ich antwortete, »Lass mich erst dieses Feld fertig pflügen. Derjenige, der eine Nachricht an den Meister für mich senden wollte, bat mich darum, also muss ich für ihn das Feld fertig pflügen. Könntest du den Meister wissen lassen, dass ich bald kommen werde?« Dann arbeitete ich weiter, bis das Feld gepflügt war. Später wurde dieses Feld bekannt als das Feld der Schicksalsverbindung. Nachdem ich das Feld fertig gepflügt hatte, nahm mich der Knabe mit zum Meister. Ich sah den stämmigen, starken Lama in einem Sessel auf drei Lagen Kissen sitzen. Der Sessel war mit dekorativen Formen von Taurus und Garuda graviert. Der Lama sah so aus, als ob er gerade erst das Gesicht gewaschen hatte, aber ich konnte immer noch etwas Staub an seinen Augenbrauen sehen. Sein fetter Körper saß genauso da wie ein dicker Klumpen und sein fetter Bauch stand hervor. Da ich dachte, dass das der Mann war, den ich pflügend auf dem Feld getroffen hatte, schaute ich mich nach Marpa um. Der Meister lächelte mich an und sagte, »Dieser junge Bursche erkennt mich wirklich nicht. Ich bin Marpa. Ich schlage vor, du machst Kotau.« Gehorsam warf ich mich in Ehrerbietung vor ihm nieder und sagte, »Ich bin aus Zhang und habe große Sünden begangen. Ich bin willens, dem Meister meinen Körper, meine Sprache und meinen Geist zu widmen. Ich hoffe, der Meister kann mir Essen, Kleidung und das aufrichtige Dharma anbieten. Zudem bitte ich um die Gnade der Kultivierung, damit ich in diesem Leben die Buddhaschaft erlange.« Der Meister antwortete, »Du hast große Sünden begangen. Das ist dein Problem, das geht mich nichts an. Zudem habe ich dir nicht gesagt, dass du dieses Karma erzeugen sollst. Also, was für schlechte Taten hast du genau begangen?« Dann erzählte ich ihm, was in der Vergangenheit geschehen war. Der Meister sagte, »Oh, ich verstehe. Körper, Sprache und Geist deinem Meister zu widmen, ist etwas, was du tun solltest. Aber ich kann dir kein Essen und keine Kleidung anbieten, während ich dich das Dharma lehre. Ich kann dir Essen und Kleidung bereitstellen, wenn du das Dharma woanders lernst, Oder ich kann dich das Dharma lehren, während du Essen und Kleidung woanders suchen musst. Du kannst eines von beiden auswählen. Denk darüber nach und triff deine Wahl. Auch wenn ich dich das Dharma lehre, wirst du in diesem Leben vielleicht keine Buddhaschaft erlangen. Das hängt vollkommen von deinem Fleiß ab. Ich antwortete, ich bin gekommen, um das Dharma zu lernen. Ich werde herausfinden, wo ich Kleidung und Essen erhalten kann. Dann nahm ich ein Schriftenbuch hervor und ging zu der Kapelle. Der Meister sah das und sagte, bitte nimm dein Buch nicht mit hinein. Wenn der göttliche Wächter hier die schlechten Botschaften aus deinem bösen Buch riecht, wird er womöglich niesen. Ich war erstaunt und dachte, der Meister weiß wahrscheinlich schon, dass mein Buch Methoden für Beschwörungen und Bestrafungszaubersprüche enthält. Der Meister gab mir einen Raum, wo ich bleiben konnte. Dort wohnte ich 4 bis 5 Tage und fertigte in dieser Zeit eine Ledertasche an. Die Frau des Meisters gab mir jede Menge köstliches Essen und behandelte mich gut. Um Gaben für den Meister zu finden, ging ich in Lodrak betteln. Von den 21 Litern Weizen, die ich erhielt, nahm ich 14, um eine große rechteckige Kupferlampe zu kaufen. Sie war unbeschädigt und ohne Rost. Ich tauschte 1 Liter Weizen gegen Fleisch und Wein und legte den restlichen Weizen in die Ledertasche, die ich angefertigt hatte. Ich legte die Kupferlampe oben auf die Ledertasche und trug sie den ganzen Weg zurück. Als ich beim Wohnsitz des Meisters ankam, war ich vollkommen erschöpft. Ich nahm die Tasche vom Rücken und sie fiel mit einem Plumps auf den Boden. Da die Tasche gefüllt mit dem Weizen schwer war, gab es eine leichte Erschütterung auf dem Boden, die durch das ganze Haus zog. Der Meister nahm gerade eine Mahlzeit zu sich und kam hinaus, um nachzusehen. Als er mich sah, sagte er, »Es scheint, du bist ein starker Mann. Hey, willst du das Haus zum Einsturz bringen und mich vernichten? Du bist so dumm. Geh und bring ihn raus.« Mit diesen Worten begann er mich zu treten. Ich hatte keine andere Wahl, als den Weizen nach draußen zu tragen. Dabei dachte ich, dieser Meister hat schlechte Laune. Ich muss sehr vorsichtig sein, wenn ich ihm diene. Aber in meinem Herzen war ich überhaupt nicht unzufrieden und hatte keine negativen Gedanken. Ich warf mich in Ehrerbietung vor ihm nieder und gab ihm die große Kupferlampe. Er hielt sie, schloss seine Augen und dachte eine Weile nach. Er war sehr glücklich und bewegt. Tränen traten in seine Augen. Er sagte, das ist eine gute karmische Verbindung. Diese Lampe ist für den indischen Meister Naropa. Nachdem er das Mudra zur Verehrung durchgeführt hatte, klopfte er mit einem Stock gegen die Lampe, die einen sonoren Ton von sich gab. Er brachte die Lampe in die Kapelle, füllte sie mit Butter, legte einen Docht hinein und zündete sie an. Bestrebt, das Dharma zu lernen, ging ich zum Meister und bat, »Könntet ihr mich das Dharma und die Verse lehren?« Der Meister sagte, »Viele Menschen sind aus Yuzhang gekommen, um das Dharma von mir zu lernen.« Aber die Menschen aus Yamdrok Taklung und Ling attackieren sie oft, so dass sie mir kein Essen oder Opfergaben bringen können. Ich will nun, dass du Hagel heraufbeschwörst. Ich werde dich lehren, wenn du erfolgreich bist. Um das Dharma zu suchen, beschwor ich nochmals einen Hagel herauf und es war erfolgreich. Ich ging zurück zum Meister und bat um Unterricht. Er sagte, »Du hast nur 2 oder 3 Hagelstücke geschickt, und du willst das aufrichtige Dharma erhalten, das ich nach so vielen Leiden aus Indien erhalten habe? Lass dir eins gesagt sein, die Menschen in Lodrak haben meine Schüler geschlagen und arbeiten gegen mich. Wenn deine Beschwörung wirklich erfolgreich ist, solltest du einen Fluch gegen sie aussprechen. Wenn du erfolgreich bist, werde ich dich lehren, wie du in diesem Leben die Buddhaschaft erreichen kannst.« Da ich keine andere Wahl hatte, sprach ich einen Zauberspruch aus. Kurz danach brach ein interner Zwist aus in Lodrak und viele Menschen wurden getötet. Darunter waren alle diejenigen, die gegen uns waren. Als der Meister sah, dass meine Beschwörung funktionierte, sagte er, »Ich habe gehört, dass deine Beschwörungen sehr stark sind. Das scheint wahr zu sein. Von da an nannte er mich starker Mann.
Sie hören Radio Minh Hui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.